ihr Lieben. Hakuna Matata, sage ich mal. Jumbo, Jumbo. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht erstmal, was redet die so komisch? Und vielleicht die, die jetzt im Videocast auf YouTube zuschauen, denken, Junge, Junge, was ist bei der kaputt? Wieso hat die jetzt der Leo an? Das hat einen gewissen Grund, weil ich bin gerade quasi taufrisch zurück von einer unfassbar tollen Mastermind mit wahnsinnig tollen Menschen aus oder in Kenia. Und ich muss euch unbedingt davon erzählen, weil ihr wisst ja, ich bin ja auch immer around the world unterwegs. Ich war ja dieses Jahr auch schon in Tokio und an vielen anderen Orten dieser Welt. Und ich nehme euch ja immer ein Stück weit mit, weil ich gucke das auch immer so aus der Betrachtung einer Unternehmerin, aber auch natürlich Fahrschullehrerin. Und mich interessiert es natürlich immer brennend. Das ist eine Leidenschaft zu sehen, wie läuft es eigentlich da im Straßenverkehr? Was gibt es da so für Sachen? Und grundsätzlich, wie funktioniert es eigentlich da? Und jetzt möchte ich euch mitnehmen. Also, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Ich bin in Frankfurt am Flughafen gestartet und dann nach Nairobi geflogen. Und das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist in Nairobi, es ist etwas anders als bei uns. Natürlich auch von der Infrastruktur. Nairobi oder grundsätzlich Kenia ist ein sehr armes Land. Und das meine ich ganz respektvoll, was aber unfassbar tolle Menschen hat. Also von der ersten Sekunde an wurde man mit einem strahlenden Lächeln, mit tanzenden Leuten, wirklich eine Stimmung, Wahnsinn. Also ich, auch wie die sich so bewegen können und alles. Ne? Wir stehen ja dann immer da so ein bisschen mit dem Stock im Arsch, sag ich mal, ne? Und können uns nicht so cool bewegen. Aber es ging schon am Flughafen los, dass da also so ein bisschen wacker, wacker getanzt wurde. Und das hat richtig Laune gemacht. Ja, und dann durch die Sicherheitskontrolle, also was mir auch neu war, tatsächlich ist mir direkt aufgefallen, die Koffer wurden gescannt und zwar darf man keine Plastiktüten einführen in Kenia. Und wer jetzt denkt, ey, was erzählt die da, die Bianca? Googelt mal, Auswärtiges Amt, da steht das drin. Also da gibt es sogar Haftstrafen drauf. Da musste ich also erstmal meine ganzen Sachen wieder auspacken, ne, weil ich so an Plastikzeug dabei hatte, weil ich natürlich mein Shampoo und so weiter, alles, was man so mitnimmt, da irgendwie, oder auch die Sonnencreme, ne, was ich da eingewickelt hatte, das durfte ich also nicht mitnehmen. Deshalb hier schon mal der erste Tipp, also macht euch selber nicht so einen Stress, sondern packt es von vornherein anders ein und dann habt ihr diesen Stress dann nicht bei der Einreise. Ja, genau, dann bin ich ins Taxi gestiegen und bin dann zum Hotel gefahren und in Nairobi gibt es Linksverkehr, das heißt, der Fahrer hat den Rechtslenker. Das kannte ich ja jetzt auch schon aus Tokio und musste mich aber trotzdem erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. Und genau, wir fuhren dann und der Taxifahrer war auch wahnsinnig nett und wir haben uns dann auch schon direkt unterhalten und er fragt, wo kommen Sie denn her? Und ne, dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann sind wir zum Hotel gefahren. Ja, und da war so das erste Mal, wo ich dachte, wow, was ist denn hier los? Also es öffnete sich dann so eine Art Jurassic Park Tor. Dann sind wir vorgefahren, ein Stück mit dem Taxi. Hinter uns wurde das Tor zugemacht und dann standen wir in so einer Art Schleuse. Und dann kam ein Wachmann mit einer Taschenlampe und hat dann erstmal das ganze Auto von außen, also durch die Scheiben so abgeleuchtet, auch so uns in die Gesicht, also ins Gesicht geleuchtet, auch dem Taxifahrer und so weiter. Und wurden wir gefragt, also wir sollten die Scheiben runtermachen, wer wir sind, Ausweis zeigen und so weiter. Dann mussten wir aussteigen und dann kam ein Hund, der dann quasi einmal das Auto komplett durchschnüffelt hat, nach Sprengstoff, Waffen und so weiter. Also ich muss sagen, fand ich sehr ungewöhnlich. Dann sind wir zu Fuß quasi weiter. Der Taxifahrer durfte dann das Gepäck vor die Hotellobby fahren. Wir sind dann zu Fuß also ausgestiegen und weitergelaufen. Und dann stand ich dort quasi wie am Flughafen, so ein Metalldetektor, bevor du überhaupt in die Hotellobby reingehen darfst. Also krasse Sicherheitsvorschriften, war mir so auch überhaupt nicht bewusst. Fand ich auch, naja, ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich gestehen. Gibt einem irgendwie im ersten Moment ein ungutes Gefühl. Aber die Leute waren sehr nett, dann eingecheckt, erstmal ins Bett gelegt und am nächsten Morgen dann aufgestanden. Und das ist ja immer so morgens, ne, so wer bin ich, wenn ja, wie viele und wo bin ich überhaupt? Das ist immer so die erste Nacht im Hotel, immer so ein bisschen wuh. Ja, genau, dann habe ich das erstmal alles ruhig angehen lassen und konnte dann aber aus meinem Hotelzimmer schon sehen, also die Hotelanlage alles sehr westlich, alles sehr toll gemacht. Aber hinter den Mauern, also man ist dann quasi so ein bisschen eingezäunt oder nicht nur ein bisschen, also man ist eingezäunt, auch mit Stacheldraht und so weiter, konnte man dann so das wahre Leben von Nairobi sehen und das war dann doch schon eine etwas andere Liga, weil das halt sehr viel Armut ist und die Leute da auf der Straße saßen und ja, einfach da gesessen haben. Und das hat mich dann auch so ein bisschen berührt, muss ich ehrlich gestehen, und fand das dann auch so ein bisschen ungewöhnlich, also für mich, dass man da quasi, ich sag mal, so eingesperrt war. Am nächsten Tag bin ich dann umgezogen in das Flughafenhotel. Dort haben wir uns dann alle getroffen zur Mastermind, die Teilnehmer. Und auch da musste man erstmal wieder, wenn man dann zum Flughafen fahren möchte, auch wieder so eine Vorkontrolle. Man verlässt dann das Auto, muss dann durch so eine Kontrolle gehen und dann steigt man wieder ins Auto hinter der Kontrolle ein und fährt dann zum Hotel. Am Hotel auch wieder das Gleiche, also mit Schnüffelhunden und so weiter. Also das scheint da tatsächlich üblich zu sein. Das Leben auf den Straßen dort ist recht wuselig, muss man sagen. Und es gibt auch nicht überall befestigte Straßen. Also in Flughafennähe war das schon so, aber ansonsten ja, war schon ein bisschen ungewöhnlich und hatte auch schon so ein bisschen was von Abenteuer, muss man ehrlich sagen. Und es ist halt auch eine andere Erkenntnis, die ich hatte, wenn man das so sieht, wie Kenia liegt, es gibt also so eine ganz harte Stadtgrenze eigentlich, wo du Nairobi, das ist quasi gerade wie so ein Strich mit einem Lineal gezogen und dahinter beginnt das wilde Tierleben. Und die Tiere kommen tatsächlich teilweise bis dann an diese Stadtgrenze heran, je nachdem, ob es genug Wasser gibt oder ob es Trockenzeit ist oder wie auch immer. Also das war auch von der Lage her einfach total imposant. Ich bin dann an dem Tag, also bis die Mastermind begonnen hat, hat es noch ein bisschen gedauert, bin ich dann in so ein Giraffen-Auffangcenter gefahren. Dort konnte man Giraffen füttern, das war auch sehr witzig, wirklich. Weil die haben ja, ey Leute, habt ihr mal gesehen, was Giraffen für Zungen haben? Die sind blau und die sind mega lang. Und wirklich, dieses Futter, was ich da bekommen habe, also die leben schon frei, aber sind dann halt, wo die dann hinkommen können, wo sie gefüttert werden oder auch versorgt werden, wenn sie was haben. Man hilft halt den Tieren da, damit sie dann nicht irgendwo elendig verenden müssen und peppelt sie dort so ein bisschen auf. Und die Giraffe, also natürlich stellen wir euch wieder Fotos damit ein, also gefühlt 1,80 Meter lang. Und dann sind da auch so kleine Widerhaken dran und die kommen dann, das ist quasi wie so ein Finger, holen die sich so das Futter, also sowas von lang, dünn, aber auch kräftig, wirklich. Ich hatte dieses Futter in so einer halben Kokosnussschale, die Giraffe hat mir fast die ganze Kokosnussschale, aber ich musste richtig mich da dranhängen, dass sie mir die nicht da mit der Zunge aus der Hand reißt. Ne? Also krass, wirklich, habe ich so auch noch nie erlebt, war auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend, ja. Und auf der Rückfahrt standen dann auch schon Maasai am Straßenrand. Das sind ja diese Urvölker, die dort leben in der Maasai Mara. Da ist ja mein Weg dann auch noch hingegangen mit der Mastermind. Das war also auch schon sehr imposant, die in ihren Kostümen zu sehen. Und wenn man dann da so fährt, dann laufen dir Baboons. Das sind quasi diese Paviane über die Straße, ja. Oder auch andere Tiere, die dir da begegnen. Das ist also echt krass. Du bist so mitten irgendwie im wilden Leben, ja. Und das ist eigentlich so ein Gefühl, du fährst wie so durch so ein Zoo. Und da gibt ja bei Hannover so ein Zoo, wo man da so durchfahren kann mit dem Auto. Das, also wirklich, da denkst du, ist das jetzt hier Zoo oder Wirklichkeit? Aber es ist einfach so. Und auch sehr witzig, fand ich, Car Wash. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Das war einfach nur ein handgeschriebenes Schild, Car Wash. Und das stand dann quasi an einem Baum und dann war links und rechts ein Pfeil. Und quasi zwischen den Bäumen ist man dann einfach mit dem Auto auf das Gras gefahren. Und dann kam einer mit einem Eimer Wasser und hat dann das Auto von Hand gewaschen. Also auch das ist ja eine Variante, ne? Da habe ich dann direkt so an meinen Mr. Wash in Krefeld gedacht. Da dachte ich so, wie krass, auch so geht Carwash, ja? Also Carwash in Nairobi, ne, von Hand, fand ich also auf jeden Fall auch total, also eine coole Idee. Einfach so ein Schild Carwash und dann zwischen zwei Bäumen, hey, stell dich hier hin, ne, und dann, genau, machen wir das. Ja, und genau, am nächsten Tag, also nachdem wir dann die ganzen Teilnehmer, und das war eine sehr elitäre Gruppe, wirklich von großen Unternehmern aus Deutschland, also ganz tolle Menschen, und das soll jetzt überhaupt nicht hier so eine Uga-Uga-Nummer sein, aber ich bin sehr dankbar, dass ich mit dieser Gruppe von Menschen unterwegs sein durfte. Einer davon war zum Beispiel auch Jochen Schweizer, den kennt ihr, die größte Personenmarke Deutschlands. Genau, der Jochen Schweizer, bekannt aus Höhle der Löwen und so weiter, der war auch dabei. Ich kenne Jochen ja schon aus vergangenen Zeiten und habe mich auch sehr gefreut, ihn mal wieder zu treffen. Und Jochen ist ja so ein Stück weit auch zu Hause in Kenia. Er ist ja viel mit dem Motorrad früher dort rumgefahren. Der Typ ist ja echt, also ein Stück weit auch echt krass. Und er sagt auch selber von sich, ich habe auch ein bisschen Nagel im Kopf, weil was der alles so schon gemacht hat. Und vor allem ist der mit dem Motorrad da durch die Maasai Mara in Kenia. Der ist durch die Sahara gefahren. Er hat mir erzählt, wie er dort mal gestürzt ist, auf den Kopf gefallen ist und dann irgendwann, also er sagt, ich war wahrscheinlich ohnmächtig und wurde wach und hatte eine Zunge, die so dick war, dass sie also wirklich von oben bis unten gereicht hat. Und das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass man schon am Verdursten ist. Also stellt euch das mal vor. Ne? Also wirklich ein krasser Typ. Er hat auch viele, viele interessante Geschichten erzählt. Gerade auch seine Motorradtouren, die er dort in Kenia hatte. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen seine zweite Heimat. Und das ist natürlich toll, wenn man mit so einer Person dann da zusammen sein darf, diese Geschichten hören darf und vor allem erkennt sich dort einfach mal aus und weiß auch, wo die tollsten Ecken sind. Ja, wir sind dann auf jeden Fall mit einer Propellermaschine dann von Nairobi als geschlossene Gruppe dann in die Masai Mara geflogen. Und das war wirklich also auch ein Erlebnis in dieser Maschine. Und es war einfach toll, auch da so drüber zu fliegen und das mal so von oben alles betrachten zu können. Wirklich ein Wahnsinns Erlebnis. Der Flug hat ungefähr so 1,5 Stunden gedauert und dann sind wir einfach auf so einer Naturpiste, möchte ich es nennen, gelandet und sind dann mit so ganz richtig coolen Land Rovern abgeholt worden. Ja, also diese richtig grünen Offroad-Safari-Teile und ich liebe die ja. Und wir wurden dann auch total nett begrüßt und man sagt halt in Kenia immer Jumbo Jumbo oder einfach Jumbo, wenn man jemanden begrüßt, so wie hey, hi, ne, schön, dass du da bist. Und das kam uns dann auch direkt entgegen und dann immer diese tollen Menschen mit diesem tollen Lachen, die dann auch direkt getanzt haben und es war direkt eine mega Stimmung. Also man war direkt so irgendwie in dem Rhythmus von Afrika mit drin und es war einfach nur grandios. Ja, und dann wurden wir halt eben gebührend empfangen und wurden dann auch in unsere Glamping-Zelte geleitet. Also ich sag mal, es waren Zelte, aber es gab richtige Betten drin. Und es, also man nennt es ja neuerdings Glamping. Und das würde ich auch so bezeichnen. Und vor allem, wir waren irgendwo im Nirgendwo. Du bist ja mitten in der Masai Mara gelandet und du bist mitten in so einem Naturschutz-Wildreservat. Und da laufen ja direkt mal die Giraffen dann so am Flugfeld vorbei. Oder ne? Also du siehst ja direkt die Tiere. Und natürlich fällt sie beim ersten Mal in Ohnmacht. Und es kam direkt so eine Muttergiraffe mit ihrer Babygiraffe. Und unser Fahrer, der sagte dann, also die Giraffe ist ungefähr eine Woche alt. Die hatte sogar noch ein Stück Schnabelschnur da dran hängen. Also wirklich sowas von süß. Und die waren auch so ganz unaufgeregt, die Tiere. Wir also saßen natürlich dann so, Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich werden wir jetzt hier gleich nicht gefressen. Aber der sagte dann, hey, bleib mal ganz ruhig, die wollen eigentlich gar nichts von uns. Und wenn wir so in einer Einheit, in einem Auto, können die mit uns auch erstmal so grundsätzlich nichts anfangen. Also wir sind dann erstmal so keine Beute. Also keine Aufregung. Ja. Wir sind dann auf jeden Fall in unser Lager da gefahren, was wie gesagt irgendwo im Nirgendwo war, natürlich umzäunt, damit die Tiere uns dann quasi nicht mal eben zwischendurch dann so vernaschen, wenn wir da rumlaufen. Und sind dann in die Zelte geleitet worden und haben dann auch eine Einweisung bekommen. Also ich hatte dann mein Zelt bezogen und es war wirklich grandios. Also ich fand es toll. Ne? Und dann hatte direkt auch so das Gefühl von Abenteuer. Und als ich dann aus dem Zelt rausgegangen bin, davor ist so ein Fluss geflossen, die Mara. Und ich habe dann einfach mal so über meine Balkonbrüstung, sag ich mal, also so Terrassenbrüstung geguckt und dachte so, was ist das da unten? Und guckte, bis ich das Ganze dann mal bewegte und es waren ohne Ende Nilpferde da. Und Leute, da komme ich gleich noch zu. Also meine Nacht und die Nilpferde oder die Nächte in der Masai Mara und die Nilpferde, da komme ich gleich noch zu. Auch Riesenstory. Jedenfalls habe ich erstmal gedacht, oh mein Gott. Das sind ja Nilpferde und das sind ja so gigantische Tiere. Also wenn man die so im Fernsehen sieht und so denkt man so, ja, aber die sind so riesig. Und die hatten dann auch teilweise ihre Babys dabei und auch die Babys sind schon riesig. Aber sowas von süß, ne? Aber wie gesagt, zu den Freunden komme ich gleich noch. Und während ich dann so guckte, schwamm dann auch irgendwie so was Astartiges vorbei. Und als das Ganze dann so ein bisschen seitlich wegging, dachte ich, was ist das? Und es war echt ein riesen Krokodil. Kein Scheiß. Also ne, Marc sitzt hier gerade, macht ja die Aufnahme und er hat schon gesagt, hey, ich brauche die ganzen Bilder und ihr werdet die ganzen Bilder sehen. Also wir spielen sie euch ein. Es war ein Riesenkrokodil. Wirklich riesig. Naja, jedenfalls war mir dann klar, okay, jetzt bin ich tatsächlich angekommen. Also der Körper ist ja immer so da, aber der Geist noch nicht so ganz. Und ich habe dann immer so geguckt, mich selber so gekniffen und dachte, wie krass, wie krass, wie krass. Ja, genau, dann kam auch der Empfang. Wir haben uns dann in unserem Gemeinschafts, ich sag mal so Raum da getroffen. Und da kam dann auch die Maasai und haben dann getanzt. Und die Maasai, gerade auch die Männer, die machen so ganz tolle Tänze. Und bei den Maasai ist es so, je höher man springt als Mann, umso mehr ist es halt die Manneskraft, ne, die dann da auch gezeigt wird. Und die konnten so wahnsinnig hochspringen. Ich dachte so, Junge, das gibt's ja gar nicht. Das sind ja wie Gazellen, sehen die ja aus. Und aus Kenia kommen ja auch mit die erfolgreichsten Marathonläufer. Und das wundert mich gar nicht, weil figurtechnisch, die haben alle irrsinnig lange Beine und sind total sportlich durchtrainiert. Also krasse Typen, wirklich. Ja, und genau. Dann hatten wir abends noch eine Safari und auf dieser Safari, also da haben wir auch eine, das war wirklich, wir haben, also was wir alles gesehen haben. Wir haben Schakale gesehen. Wir haben eine Löwenmama gesehen mit ihrem Löwenbaby. Und wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ich hatte direkt auch zu den anderen, habe ich gesagt, ich habe Milch einen Schuss, ich will wieder Kinder. Es war so süß, wirklich, ne? Ich weiß, man darf das eigentlich gar nicht so sagen, aber es ist echt so, ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, wie süß ist das denn bitte? Und die hat dann das Baby so im Nacken dahin getragen und hat es dann einfach so abgesetzt und das Baby tapste dann da so rum. Ich habe wirklich direkt König der Löwen alles, ne? Ah, ja, ja, ne? Mich da gesehen am Felsen. Also es ist wirklich, wirklich, das war der Wahnsinn. Dann gab es ohne Ende Giraffen, auch Elefanten. Also wir haben quasi die ganzen Big Five mal direkt am ersten Abend gesehen. Und diese Masse an Tieren, das war auch also eigentlich ungewöhnlich. Und auch der Fahrer sagte dann, hey, das ist schon was Besonderes tatsächlich. Ja? Und das ist ja nicht so wie, ich sag mal, Phantasialand, ich drücke aufs Knöpfchen oder Disneyland, sondern man muss einfach ein bisschen Glück dabei haben. Aber wir hatten es tatsächlich und es war wirklich grandios. Genau, und genau, abends haben wir dann noch gegessen, da gab es dann auch noch interessante Gespräche. Wir wurden natürlich super verpflegt, also ich hatte schon immer fast ein schlechtes Gewissen, weil irgendwo im Nirgendwo und dann so ein Top-Buffet da und alles, also wirklich toll. Und hatte da auch gute Gespräche mit Jochen und den anderen Teilnehmern, also es war wirklich toll. Dann hatten wir auch noch eine Dame, die Geburtstag hatte, da haben wir dann auch noch richtig Jumbo Jumbo gefeiert und Waka Waka und da gab es noch Torte und alles, also war wirklich ganz, ganz toll. Meine erste Nacht im Zelt, die war schon sehr herausfordernd. Also erstmal, und das fand ich auch, also hätte ich gar nicht so gedacht, es gab kein Fernsehen und auch kein Internet im Zelt. Und ich wusste gar nicht, kann ich das überhaupt noch? Und ich war ganz überrascht, dass ich es sehr gut konnte. Ich bin dann auch relativ schnell eingeschlafen, weil man natürlich so erschlagen ist von dem Ganzen, was man so den Tag über erfährt und man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Weil man ist ja ständig, sowohl visuell wie auch innerlich und alles, ist man ja so auf Touren. Und auch dieses Fahren in diesen Land Rovern. Leute, ey, das ist ja nicht irgendwie befestigter Asphalt. Das ist Masai Mara, da ist nichts. Ja, das ist Schlamm, das ist roter Sand. Ja, das ist also wirklich, da ist ja nichts. Und das strengt auch an, weil du musst ja immer körperlich auch mitarbeiten. Das sind riesen Schlaglöcher, ne? Du fährst dich teilweise fest im Matsch und so weiter. Du fährst durch Flussbetten. Also das ist irre, ja? Um dann eben auch die Tiere sehen zu können, ne? Also das ist wirklich grandios. Und wie gesagt, Bilder kommen. Und das hat dann auch teilweise, also ich habe dann auch irgendwo so einen blauen Fleck gehabt, weil ich dann irgendwo, während ich da so stand und rausgeguckt habe, auch irgendwo dann angedötscht bin. Also das ist anstrengend, da auch zu fahren, ja. Wobei ich gar nicht also rumheulen möchte. So, und jetzt war ich also wirklich auch körperlich und auch geistig so ein bisschen ermüdet und dachte so, ach, jetzt kann ich schlafen, bin dann auch eingeschlafen. Und dann nachts irgendwie wurde ich wach und dachte so, was war das für ein Geräusch? Und dann habe ich erstmal so wach gelegen und ihr glaubt ja gar nicht, wie laut die Natur ist. Ey, das ist richtig krass. Da brüllen Affen, da brüllen Nilpferde, da brüllen Löwen. Das sind Geräusche, Vögel, die da irgendwelche Geräusche machen. Und wisst ihr, was es in Kenia gibt? Ich habe ja erst gedacht, ich habe immer gesagt, was ist das für ein Scheißvogel, der da immer so pfeift? Bis mir dann mal ein Einheimischer gesagt hat, das sind keine Vögel, sondern das sind pfeifende Frösche. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, die hat's ja nicht alle, googelt mal, pfeifende Frösche Kenia, die gibt es echt nur da. Ich habe gedacht, das gibt's nicht, weil das war so ein Außergewöhnlich. Da habe ich gesagt, was ist das für ein Vogel? Ist das ein Papagei oder was? Aber eigentlich hätte ich die jetzt auch nicht nach Kenia gepackt, Papageien. Aber es hörte sich so an. Und das sind pfeifende Frösche. Wie krass, oder? Ja. Und wie gesagt, ich habe also dann auch nicht mehr schlafen können, sondern mit offenen Augen da und offenen Ohren da gelegen und dachte nur, was für eine unfassbare Geräuschkulisse. Auch diese Grillen und was es da alles gibt. Wirklich Wahnsinn, was die Natur für einen Lärm macht. Positiver Lärm, aber sie macht Lärm. Und ganz ehrlich, wenn ich zu Hause in meinem Stadtbett liege, ist es ruhiger als dort in diesem Zelt in der Masai Mara. Weil einfach so viele befremdliche Geräusche von Tieren da waren, wie ich sie noch nie gehört habe. Sehr interessant, wirklich. Ja, was dann auch immer sehr interessant war, gegen Morgengrauen, das habe ich auch im Nachhinein gelernt, Nilpferde, und die habe ich ja, wie ich euch ja sagte, direkt vor meiner Haustür quasi, also vor meiner Zelttüre quasi liegen gehabt. Die gehen nachts dann durch die Pampa und fressen um die 200-300 Kilo Gras. Ich meine, das ist natürlich schon krass, ne? Muss ja erstmal zusammenkriegen, so viel Gras, ja. Und dann laufen die auch rund 5 Kilometer. Und im Morgengrauen kommen die Herrschaften dann zurück und springen dann wieder in diesen Fluss. Und jetzt, so ein Nilpferd wiegt ja auch ein paar Kilo beziehungsweise Tonnen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Geräusch ist, wenn so ein Nilpferd eine Arschbombe in diesen Fluss macht. Erstmal habe ich gedacht, das passiert in meinem Zelt quasi drin, weil es durch, ne, man hat ja überhaupt nichts, was irgendwie den Schall abhält oder so. Und dann haben die mal so, pff, na, wie so abbrechende Bergsteine irgendwie sind die da reingesprungen. Und dann haben die sich gegenseitig auch noch angegrölt. Und das ist auch so ein Grölen fast wie Löwen machen. Ey, die sind irrsinnig laut. Aber ich habe es auch genossen. Nur ich wusste erstmal gar nicht, was ist das? Was passiert da? Und es ist ja auch alles dunkel, selbst wenn du rausgehst. Du kannst ja nichts, ne? Du hörst nur diese Geräusche und du siehst ja nichts, weil da auch überhaupt keine Fremdbeleuchtung war. Also richtig krass, wirklich. Werde ich nie vergessen, diese Nächte. Und als mir das dann da entsprechend jemand erklärt hat, was da ist und was da so abgeht, dann habe ich es auch verstanden und dann konnte ich es auch ein bisschen beruhigter hinnehmen. Aber es waren wirklich krasse Geräusche, wirklich irre. Ging es dann weiter, morgens bin ich dann immer so gegen, und jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, ach du heiliger Bimbam, ist die verrückt. Morgens um 4.30 Uhr bin ich immer aufgestanden, habe mich dann geduscht und wir hatten auch wirklich fließend Wasser und warmes Wasser. Und um 5.30 Uhr war dann immer Treffen mit Jochen Schweizer am Lagerfeuer und dort haben wir dann die 5 Tibeter gemacht. Jochen Schweizer ist dem Zen-Buddhismus sehr zugewandt und er macht jeden Morgen 5 Übungen, die man recht gut machen kann. Die sind auch gar nicht sehr aufwendig. Könnt ihr mal googeln, die 5 Tibeter. Ich behalte es auch nach wie vor bei. Das dauert so 15, 20 Minuten ungefähr und es bringt richtig was, wirklich. Ich bin ganz überrascht und habe das auch gerne mitgemacht. Und kann das auch nur empfehlen. Also wenn man morgens aufsteht und das dann immer zu der gleichen Uhrzeit macht, man gewöhnt sich auch dran. Und ich bin ja eh so ein Typ, der früh aufsteht. Insofern hat mir das auch nicht wirklich viel ausgemacht. Ja, und dann haben wir wieder eine Aufgangssafari gemacht, was natürlich auch total schön ist, wenn man dann so durch diese Masai Mara fährt, den Sonnenaufgang erlebt. Also wirklich Wahnsinn. Ganz toll. Also, ne? Die 5 Tibeter, 10, 15 Minuten, dann in den Jeep eingestiegen und direkt dem Sonnenaufgang entgegen. Ey, ganz ehrlich, was gibt's Schöneres? Danach ging es dann eben zum Frühstück. Dann haben wir auch so unsere Mastermind durchgeführt, was natürlich auch toll war. Tolle Unternehmer, die auch wirklich viel mitgegeben haben, wo man sich toll austauschen konnte. Ich werde auch einige davon in den Podcast mal einladen, die dann auch tolle Dinge erzählen können, was sie so tun und machen. Und ich habe auch wieder ganz viele Ideen dadurch gewinnen können. War wirklich echt richtig faszinierend. An Tag Nummer 5, morgens um 4 Uhr schon aufgestanden, haben ganz schnell unsere Tibeter gemacht und sind dann rund 2 Stunden durch die Dunkelheit gefahren. Das war sehr herausfordernd. Ich hatte auch ein bisschen Nacken und Rücken danach, weil man ja nicht mal mehr sieht, wer ein Schlagloch kommt. Also du hast wirklich einfach dunkel und es knallt und rappelt nur immer in diesem Auto. Ich will auch eigentlich gar nicht so genau wissen, was uns so mit 4 Beinen alles so beobachtet und angeguckt hat und sich vielleicht auch schon die Schnauze geleckt hat. Keine Ahnung, wir konnten es ja nicht sehen. Aber es war mit Sicherheit einiges um uns herum los. Und dann sind wir gefahren in ein anderes Reservat und nach circa 2 Stunden sind wir angekommen und Leute, beim Sonnenaufgang sind wir dann in Heißluftballons gestiegen und durften dann den Sonnenaufgang in einem Heißluftballon erleben. Und wie geil ist das bitte? Also ich habe ja schon vieles in meinem Leben gemacht, aber Heißluftballon bin ich noch nie gefahren. Das war für mich tatsächlich eine Premiere. Und das ist ja eine ganz, ganz tolle Form des Fliegens. Ich liebe ja eh die Fliegerei. Wer mich kennt, weiß das. Aber dieses Heißluftballonfliegen, das ist ja so ruhig und schön und toll. Und dann fliegst du so über die Tiere hinweg und über diese Natur. Also wirklich, oh mein Gott, ich bin jetzt noch total, ihr merkt das, ne? Ich werde euch die Bilder einstellen, wirklich, es war so toll. Und dann hatte ich auch das Glück, mit so tollen Leuten da in diesem Körbchen zu stehen. Und es ist wirklich, es war ein Blumenpflücken, inneres Blumenpflücken für die Augen. Es war einfach eine Explosion von dem, was ich da sehen durfte und aufnehmen durfte. Und das sind so die Momente, die ich immer Marmeladenglas-Moment nenne. Wer mich kennt, kennt das. Also eigentlich war diese ganze Reise ein Marmeladenglas-Moment, aber da habe ich wirklich wieder aufgeschraubt, mein Marmeladenglas, tief eingeatmet, den Moment reingepackt und fest verschraubt. Und immer, wenn es so Tage gibt, wo es vielleicht mal nicht ganz so cool läuft oder wenn mal irgendwelche Dinge sind und das Leben ist nun mal nicht immer geradeaus, ja. Das sind dann so die Momente, wo ich dieses in meinem Kopf dann dieses Marmeladenglas wieder aufschraube, einen Zug nehme und diesen Moment wieder einsauge. Ja, und das war wirklich was ganz Besonderes. Und auch sehr besonders, ich habe ihn jetzt schon öfter erwähnt, war dann eben auch Jochen Schweizer, nachdem wir dann gelandet waren. Und dann, also bei der Landung hakt man sich auch so ein, dass man dann, falls der Korb irgendwie umfällt oder so, dann nicht irgendwie rumgeschleudert wird. Also da gibt's dann so einen Gurt. Aber das stelle ich euch alles ein. Die Fotos werdet ihr sehen, weil was soll ich das jetzt groß hier erzählen? Ne? Da klingt man sich quasi wie mit so einem Anschnallgurt ein, den man so umgebunden hat. Nachdem wir dann gelandet waren, guckt Jochen mich an, also Jochen Schweizer, und sagt zu mir, hey, also das war jetzt echt mal hier eine Premiere für mich, ne? Also ich habe hier echt gerade ein ganz neues Erlebnis irgendwie gehabt, eine ganz neue Erfahrung. Und ich so, was jetzt genau? Ich sage, du bist doch schon mehrfach irgendwie mit einem Heißluftballon geflogen. Ich sage, also wenn hier einer eine Premiere hatte, dann bin ich das ja wohl. Dann dachte er so, nee, aber ganz ehrlich, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Heißluftballon gelandet. Und dann habe ich ihn so angeguckt und mein blondes Gehirn braucht dann halt mal so 1-2 Sekunden um die Uhrzeit. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ich sage, wie meinst du das jetzt genau? Also bist du da immer rausgesprungen? Ja, tatsächlich. Der ist ja echt, das ist ja wirklich, Entschuldigung, aber ich muss es so sagen, ist ja echt eine geile Sau, der Typ. Ne? Der ist immer aus diesen Heißluftballons rausgesprungen und er hatte in diesem Moment wirklich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich einfach diesen Moment, wo er mit so einem Ding mal gelandet ist. Und das ist ja auch mal irgendwie so eine Aussage, ne? Wenn du so einen krassen Typen da neben dir stehen hast, der dir dann irgendwie so sagt, ey, das war jetzt aber wirklich das erste Mal, ne? Also wie krass, oder? Aber gut. So ist es. Und das war auf jeden Fall also eines der krassesten Erlebnisse. Und danach hatten wir dann natürlich auch noch Frühstück in der Savanne, also beim Sonnenaufgang. Also die war ja dann aufgegangen gerade. Und dann saßen wir da und haben dann da gefrühstückt und haben dann auch eine Urkunde überreicht bekommen für diese Ballonfahrt. Und das hätte es jetzt nicht gebraucht für mich, aber es war einfach nur toll. Wirklich einfach nur ein Wahnsinnserlebnis. Und auch diese Landung mit so einem Fesselballon, ich habe es mir viel ruppiger vorgestellt, war total sanft. Also es war einfach nur ein Wahnsinnserlebnis. Und da durfte ich dann auch den lieben Guy kennenlernen. Guy ist jemand, der zum Beispiel Leute, die Film oder Fernsehen oder was auch immer, wenn irgendwelche Berichterstattungen in Kenia stattfinden, der dann dort auch solche Fahrten organisiert mit seiner lieben Assistentin Darlene, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß, wo ich auch noch ein Projekt mit der Tochter am Laufen habe zum Thema Female Empowerment und freue mich auch und grüße diese beiden auch an dieser Stelle, wenn ihr zuhört. Also vielen, vielen Dank für diese tolle Zeit, die tolle Organisation und alles, was ihr da so mit uns gemacht und erlebt habt. Es war wirklich also ganz, ganz tolle Herzensmenschen. Ja, und auf der Rückfahrt war ja dann auch Tageslicht und das war, da wurde mir erstmal bewusst wirklich, wie krass die Straßen da sind. Also es ist überhaupt nichts befestigt. Es hat dann teilweise auch an einigen Tagen geregnet. So war auch manchmal noch ein bisschen Wasser auf der Straße, weil der Boden das nicht so schnell aufsaugen kann. Es war teilweise auch matschig und als wir dann zurückgefahren sind, es waren also echt schon richtig krasse Offroad-Erfahrungen. Und mich hat es ja immer so in den Fingern gejuckt. Und ich habe dann dem Fahrer mal auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, ist das möglich, dass ich mal fahren darf? Und er sagte dann, nein, ist es nicht, weil man braucht eine spezielle Lizenz, um in diesen Naturschutzgebieten fahren zu dürfen, was ja auch richtig ist, weil man muss natürlich auch wissen, wie ist das, wenn da plötzlich der Löwe, und der Löwe ist ja nicht mal so gefährlich, sondern eher die Elefanten und so weiter, wenn da sowas auftaucht. Und ich hatte dann also keine Genehmigung bekommen. Ich durfte zwar mal ein kleines Stückchen, das bleibt unter uns bitte ja nicht verraten, aber es war natürlich dann safe, aber ich konnte jetzt nicht die ganze Strecke fahren. Aber es hat mich schon sehr gejuckt. Also wirklich auch so dieses Offroad-Fahren, ich liebe das ja. Ne? Und wenn es dann auch so richtig so seitlich so rausspult, also die Gäste, die hinten saßen, haben dann schön den Kopf aus dem Fenster hängen gehabt und hatten dann noch so richtig schön Matsch im Gesicht. Ne? Das war wirklich, also auch da gibt es tolle Bilder, war schon sehr witzig. Und dann sind wir auch durch so ein Maasai-Dorf gefahren. Und wenn man dann sieht, wie einfach und ursprünglich die Leute dort leben, sind wir in unserer westlichen, überfüllten Welt ja dann doch so ein bisschen erstmal erschrocken. Aber Leute, wenn ich euch eins sagen darf, die sind so glücklich und die lachen immer so und die feiern das Leben. Das ist krass. Und dann denke ich so, hey, wir denken jetzt, oh Mensch, die armen Leute, die sind überhaupt nicht arm, weil sie haben das, was sie zum Leben brauchen. Es ist ein anderes Leben, es ist vielleicht auch ein härteres Leben, die haben keine Waschmaschine oder ne, die, aber sie sind glücklich. Und das fehlt mir ja so ein bisschen hier bei uns. Also das war auch so ein Learning, was ich so dachte, so hey, warum sind die eigentlich mit dem wenigen, was sie haben, so viel glücklicher offensichtlich, als wir es sind, ja? Gut, lasse ich jetzt mal so dahingestellt, kann man mal drüber nachdenken. War auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann auch natürlich so die, wenn man da mal zur Toilette muss, der Fahrer sagte dann auch, das heißt dann halt dort Buschi Buschi. Das heißt, man steigt dann aus dem Auto aus und setzt sich dann quasi hinter den Busch. Hat sich nur eine jemals getraut. weil alle Angst hatten, dass sie dann irgendwie vom Löwen oder irgendwas gefressen werden. Sie wurde nicht vom Löwen gefressen, aber eine Giraffe hat sie sehr genau dabei beäugt. Und auch dazu gibt es Fotos, die stelle ich jetzt nicht ein. Aber es war sehr interessant, im Auto zu sitzen. Und die Lady ruft dann nur, Hilfe, die Giraffe guckt mir dabei zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Die soll weggucken, ich kann sonst kein Pipi machen. Ja? Also das war auch wieder so, das sind so Momente, die vergisst du in deinem ganzen Leben nicht. Wir haben so gelacht und es war wirklich so, die Giraffe hat einfach die Star anfixiert und hat einfach geguckt und hatte, was ist das? Was tut es da? Ja, also war schon sehr witzig. Genau. Was auch sehr interessant war eben, dass man, also mit dem Fahrer, der uns dann da gefahren hat, habe ich auch mal so gesprochen, hey, wie ist das eigentlich? Also es dürfen dort die Männer 9 Frauen heiraten, was auch für uns eher befremdlich ist. Fand ich auch eine interessante Geschichte. Bis zum 46. Lebensjahr dürfen die Männer das tun. Wo ich natürlich bei mir dachte, so Gott, wie schrecklich. Andersrum sagte er dann, hey, ich habe mal eine Frage. Irgendwo in Europa muss es ein Land geben, ich habe davon gehört, wo Frauen Frauen und Männer Männer heiraten dürfen. Und da habe ich gesagt, ja, das geht in Deutschland tatsächlich. Und das konnte er überhaupt nicht verstehen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Das war auch so ein Learning, weil da macht man sich ja eigentlich gar keine Gedanken drüber. Ja? Da sagte er, wie geht das, dass eine Frau heiratet? Und da habe ich gesagt, ja, indem man einfach zum Standesamt geht, so heißt das in Deutschland, und dann sagt, hey, ich will dich heiraten und du mich auch. Okay, alles klar, ja, man unterschreibt und man ist dann verheiratet. Da sagt er, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, doch, das geht. Und da sagt er, also in der Maasai ist es so, da gibt es das nicht, also gleichgeschlechtlich gibt es nicht, aber das ist jetzt, das Problem sieht er erstmal so nicht. Was für ihn ein Problem ist, der Mann muss zum Vater der Frau, die er heiraten möchte, gehen und fragen, ob er sie heiraten darf. Und jetzt ist ja das Problem, wenn es keinen Mann in dieser Beziehung gibt, sondern nur 2 Frauen, wer geht denn zum Vater? Und bis ich das mal verstanden habe, erstmal habe ich zu ihm gesagt, Respekt, mein Freund, wie schaffst du das? 9 Frauen, ne? Aber das entscheiden die selber. Also er hatte keine 9 Frauen, er hatte weniger, aber das entscheidet jeder Mann für sich. Er sagt, es gibt auch Männer, die haben nur eine Frau, aber er kann bis zu 9. Und das entscheidet aber auch nur der Mann, nicht die Frau tatsächlich. Also da ist tatsächlich Female Empowerment noch nicht so weit in Kenia. Man arbeitet aber so ein Stück weit auch dran. Jedenfalls fand ich es sehr krass, die Erkenntnis. Also so wie ich dann so dachte, oh Gott, 9 Frauen, ne? War er mit dieser, oh Gott, 2 Frauen zusammen. Und für ihn war es überhaupt nicht, also er weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich konnte es ihm einigermaßen erklären. Aber für ihn war es unvorstellbar, dass Frau und Frau und überhaupt kein Mann da ist, der den Vater fragen kann. Geht bei denen nicht. Also es ist nicht machbar. Und dann kam auch so eine Frage wie, hey, wie ist das eigentlich bei euch? Fahren da Frauen Auto? Und ich so, ja. Ich bin Fahrlehrerin, soll ich dir mal ein Stündchen geben, ne? Kein Problem. Fand der schon total crazy. Dann kam auch noch so die Frage so, hey, wer wäscht denn so bei euch beide? Da guckte der mich wirklich, da sind fast die Augen und sagte, ein Mann wäscht, dann hat der sich kaputt gelacht. Und dann kam noch so die Sache, ja, wenn dann Kinder da sind, ja, auch beide kümmern sich. Und dann ist der völlig vom Glauben abgefallen. Der Vater kümmert sich um die Kinder? Also, ich habe gesagt, ja, die bringen die zum Kindergarten, zur Schule, Frauen arbeiten. Also ich zum Beispiel arbeite auch und dann werden die Kinder, also das konnte er überhaupt nicht verstehen. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, so wie wir sagen, oh Gott, 9 Frauen, sagen die, oh Gott, ne? Ein Mann bringt ein Kind zum Kindergarten oder sowas. Ja, also das sind so Dinge, wie wir manche Dinge nicht verstehen, verstehen aber die andere Seite auch unsere Dinge nicht. Und wir denken ja immer, wir sind so richtig. Und da kam ich auch so ins Grübeln und dachte, hey, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt eigentlich richtig und wer ist falsch, oder? Ne? Krass, wenn man mal so die Sichtweise einfach sieht, wie andere Leute das dann so betrachten. Fand ich auf jeden Fall ein Riesen-Learning für mich persönlich. War eine wahnsinnig interessante Fahrt und hat mir also richtig gut gefallen. Ja. Und auf dem Weg dann haben wir übrigens auch noch 3 Geparden gesehen. Also das waren so 3 Brüder, die noch so, ich sag mal so in der Pubertät wahrscheinlich steckten, waren schon so ein bisschen Draufgänger, aber waren noch recht jung. Und dicht gefolgt von einer Hyäne. Hyänen sind ja immer ein bisschen faul und die jagen ja selber nicht so. Die lassen jagen. Also Hyänen sind ja so die, ne, Harzer, sag ich mal. Ne? Die warten einfach, bis dann was da liegt und dann holen sie sich. Und die Geparden haben dann also ordentlich gejagt, haben aber die Gazelle nicht bekommen. War also eine Nullnummer. Plopp, ja. War auf jeden Fall auch toll zu beobachten. Tolle Tiere, wirklich sehr elegant. Und ja, so lief das dann. Und bei dem entsprechenden Lunch haben wir dann auch nochmal, habe ich auch nochmal mit Jochen Schweizer so ein bisschen gequatscht. Der erzählte mir dann auch die Story, wie er dann durch die Masai Mara, weil ich so sagte, ey Jochen, sag mal, wie hast denn du da geschlafen und wie macht man das, wenn man da die ganze Zeit da mit dem Motorrad unterwegs ist? Und da hat er mir dann erzählt, jo, ich habe dann erst, früher habe ich mir dann immer ein Zelt aufgebaut. Nach ein paar Tagen habe ich das nicht mehr gemacht, weil es ja eh egal, wenn im Zelt liegt oder nicht. Also kann es ja so oder so gefressen werden. Ich so, stimmt, ich schlafe ja auch im Zelt. Aber grundsätzlich drumherum waren wir so ein bisschen eingezäunt vor dem Wildlife, während Jochen Schweizer tatsächlich mit dem Motorrad da durchgefahren ist. Also wirklich alleine mit dem Motorrad durch dieses Gelände. Ey, wisst ihr, wie körperlich anstrengend das sein muss? Das hat er wochenlang gemacht, monatelang, alleine. Sein Kumpel ist mit dem Flugzeug weggeflogen, er ist alleine da lang gefahren. Irre, wirklich irre. Und der sagte dann immer nur, also er hat dann einfach so geschlafen unter so einem Busch. Und das hat auch immer funktioniert offensichtlich, er lebt ja noch. Aber was immer ganz wichtig war, ist, dass er morgens seine Motorradstiefel, die er dann angezogen hat, vorher immer einmal ausgeschüttelt hat, weil da schon mal auch Skorpione drin sind oder Schlangen. Ich so, und er sagt, er ist ja das Schlimmste, wenn du in den Schuh reingehst und der Skorpion sticht, dann bist du nämlich direkt tot. Sagt er, und einmal habe ich tatsächlich schon so halb den Schaft angehabt und irgendwas in mir drin hat gesagt, ah nee, komm, du musst noch ausschütteln. Hat dann ausgezogen, und es war tatsächlich ein Skorpion drin. Und das sind so Storys, da kannst ja kaum essen bei, wenn dir einer sowas erzählt. Also wirklich Wahnsinn, der Typ. Echt richtig, richtig krass. Und auch so Sachen, wie er dann im Kajak mal gefahren ist, weil er ist ja eigentlich Ruderer, also Kajakfahrer. Das ist eigentlich seine eigentliche Sache, nicht diese Stunt-Geschichten. Und wie er sich dann, wo er da einen Unfall hatte an einem Wasserfall, wie er dann eingetaucht ist, nicht hochkam und er wusste, okay, ich sterbe jetzt hier unter Wasser oder ich breche mir meine Beine. Und er hat sich dann für das Beinebrechen entschieden, offensichtlich erlebt. Also es ist wirklich krass, was der Mann schon alles so erlebt hat und für Geschichten hat. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Ja, genau. Und das waren also wirklich extremst interessante Tage. Und ich habe wirklich tolle, tolle Leute kennengelernt. Ihr werdet auch noch die liebe Anne kennenlernen, die ich in Podcast einlade, den Timo und so weiter. Also ganz viele Leute. Auch Jochen Schweizer hat mir ein Interview zugesagt, auch das wird irgendwann kommen. Also insofern, es kommen noch viele Dinge in naher Zukunft. Es ist halt nur eine Frage der Zeit, weil es sind alles sehr beschäftigte Leute, aber sie haben mir ihr Wort gegeben und ich weiß, dass solche Leute, wenn sie ihr Wort geben, auch das Wort halten. Das macht solche Fahrten auch aus, wenn man mit solchen ja, tollen Menschen und Herzensmenschen unterwegs ist. Das war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich bin zutiefst dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es ging dann nachher aus der Masai Mara wieder mit dem Propellerflugzeug, mit sehr vielen Tränen in den Augen, zurück nach Nairobi. Und dort hatten wir dann auch noch eine Stadtrundfahrt. Und dann haben wir das andere Extrem erlebt. Und da möchte ich euch auch noch von erzählen. Das war in einem Slum in Nairobi. Und das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt, weil mir doch nochmal vor Augen geführt wurde, was für eine Armut es noch gibt auf dieser Welt. Weil ich dachte, eigentlich, das gibt's so in der Form gar nicht mehr. Doch, aber es gibt es noch. Dass Leute wirklich Hunger haben, dass Leute kein fließend Wasser haben, dass Leute in Hütten leben, wo 6 Menschen auf vielleicht 10 Quadratmeter leben. Und das hat mich auch sehr nachhaltig beeindruckt. Auch was passiert eigentlich mit Menschen, die körperliche Beeinträchtigungen haben, geistige Beeinträchtigungen haben. Auch was so Frauenrechte anbetrifft. In Kenia gibt es noch die Frauenbeschneidung. Das sind Dinge, darüber muss man reden. Ich war dann auch bei einem sozialen Projekt dort. Das heißt One Fine Day. Ein ganz tolles Projekt von Marie. Der Mann von ihr ist Produzent aus Deutschland, der viele berühmte deutsche Kinofilme gedreht hat. Und es ist also wirklich fantastisch, was sie da machen. Sie bereiten Kindern dort einen schönen Tag oder mehrere schöne Tage, wo die Kinder tanzen können, malen können, einfach Kind sein dürfen. Weil in diesen Slums ist man doch sehr schnell erwachsen, auch schon im Kindesalter. Und das war tatsächlich eine Sache, die mich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Und als ich dann auch zurückgekommen bin, wieder nach Deutschland, war es erstmal krass, und ich habe ja auch von den schlechten Straßen in Deutschland schon oft erzählt, wie gut sie aussahen, die Straßen. Und auch sowas wie fließend Wasser, wo man also nicht noch irgendwie so zusätzlich Vitell oder irgendwas da haben muss, um sich die Zähne zu putzen, sondern dass man einfach aus dem Kran trinken kann und dass wir sogar duschen und baden in Trinkwasser. Ey, das ist ein richtiges Privileg. Und das wurde mir dann wieder einfach mal bewusst, weil Kenia, das sind 8,5 Stunden Flugzeit, das ist nicht wirklich weit weg. Und wir schubsen das immer so von uns weg und sagen immer, ach ja, ist ja eine andere Welt und so weiter. Aber Leute, es ist nicht so weit weg. Und ich finde auch, dass wir hier auch noch mit anpacken dürfen und vielleicht auch noch was abgeben dürfen. Ich weiß, in Deutschland haben wir selber auch viele und genügend Probleme. Aber auch da darf man sich engagieren und vor allem nicht die Augen davor verschließen. Und in dem Slum selber, und das fand ich auch krass, da bin ich dann rumgelaufen und auch dazu gibt es ein Foto, da gab es eine Fahrschule. Kein Scheiß. Und das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, weil auch in den ärmsten Regionen dieser Welt, wo es wirklich um das reine Überleben geht, wo Kinder in Müll spielen, wo Kinder kommen und sagen, hey, ich habe echt Hunger, hast du was zu essen für mich? Also die nicht mal nach Geld oder irgendwas fragen, sondern einfach nur, hey, hast du was zu essen, hast du was zu trinken? Ich habe also meine Wasserflasche ständig abgegeben, weil ich dachte, ich kann das jetzt hier gar nicht. Ne? Aber immer freundlich. Und wir wurden auch nie belästigt oder angegangen oder so, gar nicht. Also die Leute sind wirklich total freundlich, auch mit einer Lebensenergie. Und auch in so einem Slum hat sich quasi so eine Stadt in der Stadt gebildet. Und die Leute wollen auch teilweise gar nicht da weg, weil sie einfach da leben und sie kennen das ganz andere Leben gar nicht. Und das wurde mir also auch erklärt. Und wir in unserer westlichen Welt sagen natürlich, oh Gott, also hier zu leben, oh Mann, ne? Aber die Menschen selber empfinden das gar nicht als so krass. Wohl und da gab es also, wie gesagt, auch eine Fahrschule. Und das Bild möchte ich euch auch einstellen und auch den Fahrschulwagen dazu. Also wie man sieht, auch selbst an den entlegensten und ärmsten Orten der Welt gibt es Fahrschulen. Krass, oder? Ne? Also das ist schon ein Thema, was tatsächlich in der Welt auch bis in den hintersten Winkel geht. Und vielleicht gelingt es mir ja auch nochmal, einen kenianischen Fahrlehrer irgendwie in den Podcast zu bekommen. Also ich arbeite gerade dran. Ich habe auch die liebe Florentine von One Fine Day gewinnen können, die auch nochmal in den Podcast kommt, wo wir dann auch nochmal über diese Themen reden. Und sie kann vielleicht mir dann da auch nochmal was vermitteln, weil ich finde das einfach hochgradig interessant. Und ich hoffe, euch interessiert es auch. Gerne dürft ihr mir dazu natürlich auch persönliche Nachrichten schicken oder einfach auch in den Kommentaren was schreiben. Ich freue mich darüber, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, hey, da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich bin auch immer gerne für Kritik da und hoffe, und das war wie gesagt keine Uga-Uga-Sache, ne? Auch nicht, wenn da irgendwelche berühmten Namen oder so fallen, überhaupt nicht, sondern ich möchte euch einfach teilhaben lassen und euch einfach nur auch so vom Herzen so ein bisschen öffnen für die Welt und dass es noch so viele tolle Orte gibt und so viele, also wirklich beeindruckende Plätze auf dieser Welt und so viele tolle, tolle, tolle Menschen. Und ja, in diesem Sinne, egal auf welchen Pisten ihr unterwegs seid, egal wo auf dieser Welt, haltet das Herz offen, seid nett miteinander, auch gerade im Straßenverkehr, egal wo, ob es Tokio ist, ob es Thailand ist, ob es Vietnam ist, ob es also Asien, Afrika, egal wo, Deutschland, seid miteinander nett und füreinander da. Und was mich auch nachhaltig, das Foto kommt jetzt auch noch, da fährt doch echt einer mit dem Motorrad und dann liegt da einfach mal so ein fetter Löwe am Straßenrand. Und wir machen uns da Gedanken, ob wir vielleicht im Auto gefressen werden. Ne? Also auch diese ganzen Ängste, die wir so haben, vielleicht auch aus unserer westlichen Welt und dass man vielleicht gar nicht so viel Angst davor haben muss, auch nicht vor fremden Menschen, die vielleicht auch eine andere Hautfarbe haben oder ähnliches. Lasst euch einfach drauf ein und ihr werdet so viel reicher in eurem Herz werden. Und ich habe so viele tolle Bekanntschaften gemacht, wirklich. Und ja, ich freue mich einfach, euch immer wieder auf die Reisen mitzunehmen. In diesem Sinne, also egal wo, auf welchen Straßen dieser Welt ihr unterwegs seid, ich wünsche euch wie immer von Herzen allzeit gute Fahrt. Tragt es raus in diese Welt und wir hören uns. Das war Fahrlehrerin Bianca.